So, hallo und herzlich willkommen bei Radio Überhaltung. Ja, heute gibt es wieder ein interessantes Thema. Das war vor der vorvorherigen Sendung, hatte ich das schon mal in der ersten Version, digitale Eigenverantwortung, gehabt. Und jetzt wird das Thema erweitert, weil es wird ja ständig aktueller. Und zwar geht es heute um das Thema Digitalisierung zum Wohle aller. Genau, Larissa hier am Mikrofon. Herzlich willkommen nochmal bei Radio Überhaltung. Und Digitalisierung zum Wohle aller. Und da möchte ich vorab erstmal zitieren. Das, was unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einer Rede, bei einer Podiumsdiskussion zum Kirchentag 2019 erwähnt hat, weil dort hat er speziell das Thema Digitalisierung aufgegriffen und ich fand, das hat er super gut thematisiert. Und ich zitiere das einfach mal. Das ist auf der Homepage vom www.bundespräsident.de, shared docs, reden.de. Also den ganzen Link werde ich später dann auch noch, morgen im Laufe des Tages auf die Homepage bei radio-überhaltung.de setzen, falls das jemand noch weiter interessiert. So. Okay, also Walter Steinmeier in seiner Rede in Bezug auf Digitalisierung. Also ich fange an. Die digitale Welt ist bislang in erster Linie um uns herum und ohne unser Zutun gestaltet worden. Die digitale Welt von heute dient jetzt noch den Interessen derer, die unsere Geräte voreinstellen, unsere Anwendung programmieren, unser Verhalten lenken wollen. Deshalb brauchen wir den Mut, das Spiel zu unterbrechen und die Spielregeln zu überprüfen. Was einmal gestaltet worden ist, kann auch neu gestaltet werden. Was programmiert wurde, kann neu programmiert werden. Also trauen wir uns und ändern wir das Programm. Die Ethik der Digitalisierung ist und bleibt für mich zuallererst eine Ethik der Freiheit. Sie beginnt mit der Frage, wie kann Technologie uns Menschen dienen? Wie führt sie zu mehr Selbstbestimmung und nicht in neue Fremdbestimmung? Kontrolle und Mündigkeit im Netz zurückzugewinnen, das schafft kein Bürger, kein Konsument allein, sondern es gelingt in gemeinsamen Anstrengungen, in zivilgesellschaftlichen Organisationen und solidarischen Bündnissen und gesetzlichen Regelungen, also mit gesetzlichen Regelungen und internationalen Vereinbarungen. Also das war so ein Ausschnitt aus der Rede von Frank-Walter Steinmeier. Beim Kirchentag 2019 in Bezug auf die Digitalisierung. Und dass sogar ein Politiker das so offen thematisiert, das fand ich sehr bewundernswert. Und deshalb hatte ich mir das auch gemerkt und notiert und für diese Sendung ja quasi vorbereitet. Weil das ist es wirklich, was heute der Fall ist. Wir haben eine Digitalisierung, die stattfindet. Aber die ist industriell geprägt, beziehungsweise von den großen Global Playern wurde sie quasi entwickelt für uns Nutzer und wir wurden in dem Sinne nicht unbedingt aufgeklärt. Und und deshalb geht diese Digitalisierung bisher geht ihr nicht den Weg, dass es zum Wohle aller ist, sondern es ist im Moment eine Digitalisierung, die dem Wohle der Großkonzerne dient. Also das heißt der Profitmaximierung der großen Industriekonzerne. Und und wenn wir das wissen, dann können wir da auch ansetzen und können einfach mal sagen, was können wir diesbezüglich tun. Genau, und da habe ich nämlich auch geniale Literatur gefunden. Es gibt sowas, das heißt Open Access, also Literatur, die kostenfrei verfügbar ist, so als E-Book und als PDF. Unter anderem macht der Ökon Verlag, also oekon.de, also oekon.de, hat folgendes Buch im Programm, was ich jetzt dann quasi für diese Sendung jetzt gerade etwas verwerte, beziehungsweise hier darstelle. Und zwar, das ist ein Buch in Bezug auf eine Konferenz, die mal gehalten wurde im November 2018 in der Technischen Universität Berlin. Da trafen sich Techies und Ökos und die Konferenz wurde genannt Bits und Bäume Und das Werk, auf das ich mich beziehe, das ist als PDF frei herunterladbar ist, also auf dem beim Ökon.de Verlag, heißt Was Bits und Bäume verbindet. Digitalisierung nachhaltig gestalten. Und ja, das fand ich sehr interessant, dass sich damals in Berlin eben zwei Parteien getroffen haben, wo man eigentlich sagt, die gehören eigentlich nicht so zusammen. Aber da ist halt was Interessantes bei herausgekommen, nämlich das Wissen der Techies mit dem Umweltbewusstsein der Ökos und wie man das miteinander vereinen kann. Genau, also es wird ja immer so schön gesagt, dass die Digitalisierung doch so für die Strombilanz sehr wundervoll sei. Also das heißt, die Geräte werden immer effizienter und verbrauchen weniger Strom und dass die Digitalisierung deshalb von großem Vorteil sei. Ja, und in diesem netten Buch, also in diesem netten PDF, was ich runtergeladen habe, ja, Bits und Bäume, was Bits und Bäume verbindet, gibt's da ein paar nette, schöne Beispiele. Und zwar über den Rebound-Effekt. Rebound heißt, man denkt am Anfang, oh, weniger Stromverbrauch, es ist nachhaltig, aber dann wird eben der Rückprall, in Anführungszeichen, nicht bedacht, der beispielsweise jetzt bei folgender Thematik wie folgt aussieht. Also in diesem Werk, Bits und Bäume, wird halt einfach erwähnt, dass in 10 Jahren weltweit 7 Milliarden Smartphones verkauft worden sind, die natürlich wesentlich effizienter waren als ihre Vorgänger. Aber was nicht mit einberechnet wurde, das ist halt der Energiebedarf, der für die Produktion dieser neuen Smartphones gebraucht wurde und vor allen Dingen die Ressourcen, die dafür benutzt werden mussten, also die dafür aufgebracht werden mussten. Und da ist die Rechnung jetzt einfach mal bei diesen 7 Milliarden Smartphones wurden verbraucht 38.000 Tonnen Kobalt, 107.000 Tonnen Kupfer und 157.000 Tonnen Aluminium. Und ja, das ging dann halt plus Energiebedarf, der für die Produktion dieser neuen Geräte gebraucht wurde. Der wurde beziffert auf ungefähr 250 Terawattstunden und beläuft sich somit in der Größenordnung von der jährlichen Stromnachfrage von Ländern wie Schweden oder Polen. Also die Zahlen beziehen sich, soweit ich das weiß, auf das Jahr 2017. In der Zwischenzeit hat sich das noch ein wenig erhöht, gehe ich mal ganz stark davon aus. So, dann der nächste Rebound-Effekt, der in diesem Buch Bits und Bäume erwähnt wird, ist, man sagt ja immer, oh wie schön, Dematerialisierung, wir brauchen keine CDs mehr brennen und keine DVDs mehr brennen und ja, und das Streaming ist wundervoll und spart jede Menge Ressourcen. Und es wird uns aber auf der anderen Seite nicht gesagt, dass die Bildschirme immer größer werden und dass die Qualität der Filme immer mehr Daten verbraucht. Das heißt, wenn jetzt quasi heute so ein regulärer Film, also 4 Gigabyte benötigt, so als Speicherplatz oder für Streamen, tut dieser Film in HD-Qualität schon mal 8 bis 15 Gigabyte in Anspruch nehmen. Als Blu-ray-Format schon mal 20 bis 25 Gigabyte. Und als 4K-Movie wird schon mehr als 100 Gigabyte benötigt. Und ja, und wer jetzt dann an 3D-Filme denkt, also Virtual Reality, da wird pro Streaming-Minute das 40-fache an der Datenmenge, also an Datenfluss generiert. Also heißt es immer, die beiden Seiten beleuchten. Ja, es ist schon praktisch, wenn gestreamt werden kann. wenn ich nicht mehr das Video direkt vor Ort in der Videothek oder in der irgendwo ausleihen muss vor Ort, um im Auto hinfahre. Aber wenn ich den ganzen Rattenschwanz drumherum, der mit dem Streaming verbunden ist, dass dann quasi Rechenzentren quasi ja aktiv dafür sind, dass die Datenkapazitäten gewährleistet sind, die verbrauchen sehr viel Strom. Und ja, dann ist das den Begriff fand ich auch schon aus diesem Werk, was Bits und Bäume verbindet, nämlich ein ökologisches Nullsummenspiel. Also fand ich ganz lustig. Also gibt's jede Menge Begriffe, die neu sind, aber es ist wichtig, sich da diesbezüglich zu informieren dass ein jeder sich klar macht, dass Digitalisierung nicht ohne Beipackzettel kommt, also ohne Nebenwirkungen, sondern dass Digitalisierung dann nachhaltig ist, wenn der Nutzer ganz bewusst damit umgeht und sich auch nicht in die Falle locken lässt. Aber da kommen wir später drauf. Das kommt noch in der Sektion Smartphone-Nutzung. Und das Smartphone in der heutigen Zeit einen sehr, sehr großen Platz im Leben eines Menschen einnimmt. Die meisten Menschen lassen sich von ihm wecken und der ganze Tagesablauf wird über das Smartphone definiert. Aber das kommt später, weil jetzt ging es ja erst nochmal um den Rebound-Effekt, beispielsweise selbstfahrende Autos und dann ja in dem Sinne die mithilfe von 3D-Informationen, die über Kameras vermittelt werden, denn auch wirklich einen Vorteil bringen, wenn man im Hintergrund dann weiß, dass die geschätzte Summe des Datenverkehrs pro Auto 4 Gigabyte pro Tag beträgt. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, okay, bei 2 Millionen selbstfahrenden Autos würde dann quasi die gleiche Datenmenge erzeugt werden, wie heute, die Hälfte der Weltbevölkerung quasi Strom verbraucht. Also, und das war der Stand 2017. Also, deshalb finde ich, ist es wirklich sollte hinterfragt werden, inwiefern diese Digitalisierung und die Vernetzung, das Internet der Dinge oder das Internet of Everything oder, ja, die industrielle Industrialisierung, ob wirklich alles, was automatisiert werden kann, dann auch wirklich ein Energiesparen mit sich bringt. Weil letztendlich sind die Geräte nicht darauf angelegt, dass sie in dem Sinne den User dazu verführen, weniger Zeit am Smartphone zu verbringen, sondern es werden stattdessen sämtliche Tricks angewandt, dass mehr Zeit am Smartphone verbracht wird. Und steht jetzt auf einem neuen Blatt. So, ich gucke jetzt mal, wo bin ich da? So, hier. Okay, also aber vorab schiebe ich nochmal das smarte Wohnen hinein. Und zwar das smarte Wohnen. Wäre das Internet ein Land, hätte es den weltweit dritthöchsten Stromverbrauch. Also so als Zitat nebenbei. Und in dem Werk halt, was Bits und Bäume verbindet, wird halt gesagt, nur ein geringer Teil der Aufwendungen für ein smartes Zuhause ist tatsächlich darauf ausgerichtet, Energie zu sparen. Weil die ständige Empfangsbereitschaft im Internet der Dinge, Haushaltsgeräte, Heizungen, Klimaanlage ständig miteinander kommunizieren lässt. Durch die Vernetzung im Internet der Dinge nimmt eben auch die Datenmenge ständig zu. Und diese 24 Stunden in Bereitschaft, also die 24/7 Bereitschaft von diesen intelligenten, vernetzten Geräten, erhöht halt eben den Stromverbrauch. Und und vor allen Dingen, wer es weiß, wenn alles digital ist und die Geräte miteinander, quasi die Hardware und die Software miteinander abgestimmt werden muss, gibt es da manchmal so nette kleine Sachen wenn die Software erneuert wird und die Hardware nicht mehr aktuell genug ist, dann muss halt komplett die Hardware neu gekauft werden und alles neu installiert werden. Und das ist halt auch die große Gefahr, dass wenn wir jetzt sagen, okay, Smart Cities sind super toll, ich will aufwachen und alles läuft automatisch ab, die Kaffeemaschine geht an, wenn der Wecker klingelt oder mein Smartphone mich aufweckt und dann wird der Kaffee vorgebrüht und die Milch, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, wird automatisch neu bestellt. Das ist eine tolle Sache. Der sollte halt bedenken, was das halt im Hintergrund alles für Konsequenzen bedeutet. Also gerade wenn halt in dem Sinne eben alles vernetzt ist, alle Geräte aufeinander angepasst sind. Und ja, heißt das dann, wenn die Softwarebetreiber so programmiert haben, dass sie halt sagen, so, wir brauchen jetzt unbedingt neue Features und die alte Komponente ist dann in dem Sinne nicht mehr ja schnell genug oder gut genug, dann wird, oder da ist so ein eine automatische Sollbruchstelle drinnen, dass nach so und so viel Zeit dieser Lebenszyklus des Gerätes automatisch abläuft, so wie es bei den Druckern der Fall ist, dann heißt es, der Anwender, der so smart vernetzt ist, ist ganz schön abhängig davon, dass dann halt sein smarter Haushalt mit all den smarten Geräten und den smarten Apps und der smarten Software dann auch funktioniert. Also der Hinweis ist, dass eben die Möglichkeit besteht, dass wenn das nicht im Sinne der User, also der Benutzer programmiert ist, sondern im Sinne der Firma, dass sie noch mehr Umsätze machen und regelmäßig neue Geräte verkaufen, dass dann halt ja der Endbenutzer dafür bluten darf. Finanziell, aber auch unsere Umwelt, denn durch den enormen CO2-Bedarf, durch den enormen Strombedarf und den erhöhten CO2-Bedarf, sollte die Digitalisierung maßvoll genutzt werden und auch ständig hinterfragt werden. So, und in diesem Buch, was Bits und Bäume verbindet, wird dann noch so schön festgestellt, bis 2025 wird durch das Internet der Dinge mit einem zusätzlichen Stromverbrauch in Europa von 14 Terawattstunden jährlich gerechnet. Dies ist der jährliche Stromverbrauch aller Haushalte Tschechiens, also wahrscheinlich auch von 2017. Ja, also Digitalisierung ist eine wichtige Sache. Sie kann auch Nutzen bringen. Beispielsweise, ja, wenn ich halt jetzt mal in die Landwirtschaft gehe, also klar, da auch dort besteht die Gefahr, dass die Wirtschaft so und die Industriekonzerne so hingehen, dass sie alles so vermessen, mit Sensoren versehen, alles automatisieren, dass ja der einzelne Landwirt wieder abhängig ist. Also wir wissen alle Monsanto und das Saatgut und dass dieses Saatgut nicht wieder ausgesät werden kann, sondern neues von Monsanto gekauft werden muss. Und quasi die Landwirte, die von diesen großen Konzernen abhängig sind, eben nicht einfach sagen können, okay, ich kaufe jetzt mein eigenes Saatgut mit Biodiversität und vielfältig und bunt und wieder aussäbar. Das können, wenn es nach den großen Konzernen geht, wird es bei der Landwirtschaft nicht sein. Aber es gibt beispielsweise die Möglichkeit, dass eben die Leute in der Landwirtschaft, beispielsweise in südamerikanischen Ländern, halt vernetzt sind und gucken können, wer ist beispielsweise in den Wäldern, können mit Drohnen sehen, ob da quasi jetzt irgendwelche Wilderer sind oder irgendwas ja nicht in deren Sinne genutzt wird. Und also es gibt auch, wenn ich die Digitalisierung bewusst einsetze, wirklich Möglichkeiten, wo sie sinnvoll genutzt werden kann. Dann in einem anderen Buch, das auch beim Econ Verlag, also quasi auch runterladbar ist. Und da wird das Beispiel erwähnt und das heißt, ja, dieses Buch heißt, wo ist der Zettel? Ja, kommt gleich. Auf jeden Fall wird dort ein tolles Beispiel erwähnt und zwar davon, dass in der Nähe von Aachen, wo es in Frankreich und in Belgien noch ein paar desolate Atomkraftwerke gibt und eigentlich die Bürger niemand so richtig darüber informiert, dass diese da sind und eventuell auch Lecks haben. Ja, da hat dann eine haben sich Leute versammelt und haben eine Gruppe gegründet und die haben dann auf privater Ebene ein Netzwerk kreiert mit einer Plattform und dort wurden an bestimmten Stellen in der Nähe von diesen Atomkraftwerken eben Sensoren aufgestellt und die wurden miteinander vernetzt und das ist jetzt quasi über diese Initiative, die das halt kreiert hat, eben jetzt eine Art Messstation für radioaktive eventuelle Strahlungen, falls eines von diesen ja, Atomkraftwerken, die so ziemlich alt sind und nicht mehr auf dem neuesten Stand sind, eben mal ein Leck hat. Und ja, das beispielsweise ist ein Beispiel dafür, dass die Digitalisierung, wenn Menschen sich vereinen und einen Sinn sehen und sie dann auch selber demokratisch und transparent betreiben, was dann halt durchaus einen Sinn ergibt, nämlich dass die Leute informiert werden und wissen, was ist in meiner Umgebung los. Genau, so, und jetzt erstmal ein bisschen Verdauung von den ganzen Daten, die ich soeben erwähnt habe. Und jetzt kommt ein Lied, das ist von Cassandra und heißt Lila Rot. Bis gleich. So, hallo, da sind wir wieder bei Radio Überhaltung und dem Thema, so, und dem Thema Digitalisierung zum Wohle aller. Ja, genau, so, wir waren stehen geblieben bei der, genau, ja, ich wollte ja noch ein Buch nachtragen und zwar das Buch, das heißt, oh Gott, jetzt hatte ich das schon wieder gehabt und jetzt ist es wieder weg. Es ist doch immer wieder dasselbe hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Also, ich habe es gehabt und finde es aber auf jeden Fall wieder. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, hier ist es. So, und zwar, das nächste Buch beim ökon.de Verlag als Open Access Datei verfügbar. Also, das heißt, jeder kann es sich runterladen und frei anschauen und weiter vertreiben. Das heißt Smarte grüne Welt? Fragezeichen. Geschrieben von Steffen Lange und Tilman Santarius. Ja, genau, da waren auch die ganzen Daten her, nämlich wie viel Strom gebraucht wird, etwa beim Streamen von regulären Filmen, Blu-ray, HD, also oder 4K-Movies oder auch eben von dem autonomen Fahren, was das nämlich alles an Strom verbraucht, wenn da auf einmal 2 Millionen selbstfahrende Fahrzeuge mit scannenden 3D-Kameras dann durch die Welt laufen, beziehungsweise fahren und alles scannen. Ah, da war letztens auch übrigens ein interessanter Bericht über ein Tesla-Auto, dass die ja wohlbekannt autonom fahren. Und dann wurde so hinterfragt, da ja quasi alles durch Kameras aufgenommen wird, damit ja das Auto auch weiß, dass es nicht irgendwas gegen was fährt. Was passiert eigentlich mit den Daten, die dann so filmisch aufgenommen werden? Weil jeder, der an diesem Auto vorbeigeht, wird ja dann auch gefilmt. Und dann haben sie diesen Tesla dann mal in die Werkstatt gebracht. Und dann hat er doch tatsächlich so Daten in die Werkstatt, also beziehungsweise Daten nach Amerika verschickt. Also die haben extra geschaut, nimmt dieses Auto Kontakt auf mit seinem, ja, mit der Herstellungsfirma, also quasi mit Tesla in Amerika, und es hat tatsächlich seine Daten übertragen. Ja, da stellt sich die Frage, ja, das ist jeder, der ein Auto haben möchte, das autonom fährt, in Ordnung. Aber es sollte halt auch thematisiert werden, was bedeutet das eben für den Stromverbrauch, für den CO2-Ausstoß und vor allen Dingen für die Datenrechte von den anderen Menschen, die sich um dieses Auto herum befinden. Weil wer will denn unbedingt dann irgendwann in einer Auswertungssoftware landen, wo ich dann halt erkannt werden kann, weil eben diese Kamera alles aufnimmt, was um dieses Auto herum ist. Okay, eine kleine Nebenfrage. Was halt beim Internet der Dinge auch noch immer zu beachten ist und auch bei Computern und allen anderen, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, das ist ein Begriff, der heißt Obsoleszenz durch Software. Und da gibt's Nicolas Wirth Nicolas Wirths Law erfunden, beziehungsweise definiert, und das besagt, Software wird schneller langsam, als Hardware schneller wird. Also nochmal, Software wird schneller langsam, als Hardware schneller wird. Also normalerweise heißt das ja, like nach dem Moore's Law, alle 2 Jahre verdoppelt sich die Prozessorleistung. Aber das hat der liebe Herr Wirth ad absurdum geführt und hat halt gesagt, klar, die Hardware wird schneller, aber die Software im Gegenzug wird noch ressourcenintensiver. Das heißt, wenn die Software 4-mal mehr Ressourcen braucht und die Hardware nur 2-mal schneller wird, dann ist das, beißt sich da die Katze auch wieder in den Schwanz. So. Beispielsweise Windows 10 benötigt im Vergleich zu Windows 95 40-mal so viel Prozessorleistung, 250-mal so viel Speicherplatz und 320-mal so viel Festplattenkapazität. Ja, dann stellt sich halt die Frage, das ist ja schön, wenn Windows was heißt schön? Also Windows 10 war noch nie mein Freund. Also ich bleibe so lang wie möglich bei Windows 7, wenn ich denn auf irgendeinem Rechner habe. Aber auch da heißt es dann irgendwann, Software läuft nicht mehr. Und ich habe sogar noch einen alten Rechner von MacBook von 2010, der funktioniert. Aber ich habe da quasi dieses Obsoleszenz durch Software-Drama, nämlich mit YouTube. Wenn ich da ein Filmchen anschauen will, sagt es mir, ihr Browser ist veraltet. Wenn ich den Browser aktualisieren will, sagt er mir, ihr Betriebssystem ist veraltet. Und wenn ich das Betriebssystem aktualisieren will, dann wird mir gesagt, ihr Rechner ist veraltet. Und somit heißt es, ja, entweder ein neues Gerät holen oder ein Workaround finden. Und den habe ich noch nicht gefunden. Also wenn ich ein YouTube-Filmchen anschauen will, dann gucke ich das mir auf dem Tablet an, wo ich dann wieder das Thema auch habe, wenn ich mich weigere, dass ich dann Google Play mir quasi nicht aktualisieren will, weil ich einfach nicht getrackt werden möchte. Und dann sagt er, nö, wenn Sie YouTube den neuen Player nutzen wollen, dann müssen Sie eine aktuelle Version von Google Play haben. Und wenn Sie die nicht haben, dann können Sie da auch nicht Filme gucken. Und so schaue ich mir die Filme im Browser an. Ja, aber da es zeigt halt schon mal wieder, wie sehr diese ganze Vernetzung von Hardware und Software dahin führt, dass die Industriegiganten immer noch mehr produzieren und noch mehr verkaufen wollen und dass sie überhaupt kein Interesse daran haben, dass die alten Geräte lang lauffähig bleiben. Und deshalb ist es eigentlich wichtig, dass jetzt bei der Digitalisierung auch immer gefragt wird, diese neuen Geräte, die produziert werden, werden die so produziert, dass sie auch wirklich lange halten, dass ich nicht alle 5 Minuten und alle einmal im Jahr ein neues Handy kaufen muss, auch wenn es nur ein Billo-Handy aus China ist für 100 Euro, weil halt alles wieder quasi von der Software veraltet ist und die neuen Updates nicht gemacht werden können, weil irgendwas nicht neu genug ist von der Hardware. Und deshalb, ja, ist auch hier der Appell an die Programmierer, dass sie quasi an die Nachhaltigkeitseigenschaften denken, beispielsweise an die Energie- und Hardware-Suffizienz, Effizienz, an die Abwärtskompatibilität, an ja Plattformunabhängigkeit, an Offline-Fähigkeit, was hier auch ganz wichtig ist, weil wir wissen ja, dass Streaming den Planeten anheizt und dass halt es einfach gut ist, wenn ich weiß, ich kann eine Sache runterladen, beispielsweise wenn ich Songs höre, dann mache ich das so, am besten irgendwo GEMA-freie Musik runterladen und dann eine Playlist erstellen bei einem Programm, wo ich nicht online gehen muss und dann höre ich mir meine Musik, wenn ich mit dem Rad in der Natur unterwegs bin oder am See liege und mich sonnen lasse oder sonnen möchte, dann höre ich da Offline-Musik. Und für mich ist es sowieso wichtig, dass diese digitalen Geräte, die mit mir sind, so oft wie möglich im Flugmodus sind. Und dass ich halt auch mir nicht von denen meinen Tagesablauf diktieren lasse. Und deshalb ist das der nächste Teil. Und zwar gibt's da jemanden, einen Internet-Consultant, der hat ein Buch geschrieben. Das heißt Hooked von Nir Eyal. Und Untertitel von dem Buch, wie sie Produkte erschaffen, die süchtig machen, im Redline Verlag. Also, und da gibt er halt Anweisungen, wie der User süchtig gemacht wird, dass er noch mehr eben Zeit am Computer verbringt. Ja. Und was ich aber noch jetzt eigentlich wollte, ist nämlich hier Streaming heizt unseren Planeten ein. Genau. So, ökologische Auswirkungen von Videostreaming. Pro ist natürlich nett, kein Brennen auf DVD, CD. Produktion und Vertriebskanäle entfallen und keine langen Transportwege. Und Contra ist dann halt, der Datendurchsatz steigt und dadurch auch der Energieverbrauch. Und der Rechenzentren und demgemäß gibt es dann einen erhöhten CO2-Ausstoß. Und es ist halt für 2021 geschätzt, dass Streaming den größten Anteil am Datendurchsatz generiert, nämlich 82%, also nächstes Jahr. Wenn wir so weiterschauen, beziehungsweise streamen und unsere Soaps anschauen, dann werden wir ziemlich viel CO2 in die Luft verpulvern, allein durch das Anschauen von diversen Soaps oder Filmen, die quasi überall jetzt um uns herum lungern, beziehungsweise die uns überall angeboten werden auf immer mehr Portalen. So, aber jetzt retour zum Smartphone und wie ein Smartphone quasi den Alltag eines Bürgers definiert. Ja, und zwar gibt es da so eine kleine Broschüre, die habe ich mal kredenzt bekommen von der Initiative Bildung mit Zukunft und die heißt Digitalisierung an Schulen. Und aus diesem Heftchen habe ich dann jetzt quasi diese Daten. Und zwar, wie stark prägt das Smartphone unseren Alltag? Smartphone ist ein massiver Zeitfresser. 79% aller Smartphone-Nutzer checken jeden Morgen innerhalb von 15 Minuten nach dem Aufstehen ihr Gerät. So. Das steht auch bei Nir Eyal, der das Buch Hooked geschrieben hat, drinnen. Ja. Im Schnitt wird das Smartphone insgesamt 80 bis 150 Mal am Tag aktiviert, ungefähr alle 12 Minuten. Der durchschnittliche Medienkonsum der 12- bis 17-Jährigen beträgt bis zu 3 Stunden täglich. Normale Nutzer berühren ihr Handy im Schnitt 2617 Mal, extreme Nutzer bis über 5000 Mal täglich. 30% der Nutzer nutzen ihr Handy auch zwischen 0 Uhr morgens und 6 Uhr. Ein Drittel aller Amerikaner gibt an, dass sie lieber auf Sex verzichten würden, als ihr Handy zu verlieren. Okay, da sollte man sich mal fragen, was das ist, dieses Handy. Und ja, durch Belohnungsmechanismen werden die Menschen also quasi an das Smartphone gefesselt. Und das schreibt auch der Psychiater und Medientherapeut Bert T. Wild, also Bert T. E. Wild mit DT. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Digital Junkies. Und er sieht das Smartphone als ein Suchtmittel und eine Einstiegsdroge an. Und mehr als 60% der 9- bis 10-Jährigen können sich weniger als 30 Minuten ohne Nutzung von digitalen Medien beschäftigen. Das ist ja harter Tobak, würde ich dann so mal sagen. Ich meine, als ich Mitte 20 war, hatte ich das erste eigene Handy. Und bis dato war ich halt in dem Sinne sozial gefestigt und war halt in dem Sinne nicht von klein auf mit diesem, ja, mit diesem Teil verheiratet, sprich dem ausgesetzt. Und aber die heutigen Kinder, die werden halt von Anbeginn diesen Device ausgesetzt und es ist natürlich auch praktisch. Also es fängt an beim Babyphone. Das ist ja schon mal das erste überwachende Teil. Also und und dann am Ende geht es immer weiter. Also von wegen ein bisschen spielen, ein bisschen daddeln und ist natürlich verlockend. Es kann auch keiner Mutter und keinen Elternteilen gesagt werden, hier, ihr könnt euch nicht ums Kind kümmern. Wenn zwei Leute arbeiten gehen, dann gibt's halt eben nicht viel Zeit oder nicht viel Möglichkeiten, dass ich mir so viel Zeit nehme. Und das ist halt auch die Herausforderung. Also, wenn ich mein Kind dann an den Computer setze oder an ein Tablet und sag, hier, spiel mal ein bisschen, dann habe ich erstmal ein bisschen Ruhe und kann vielleicht den Haushalt erledigen, wenn ich gerade von der Arbeit nach Hause komme. Und deshalb ist es aber so wichtig, dass ich alle Menschen fragen, die Kinder haben oder auch Lehrer und Eltern, was für Auswirkungen hat denn ein Handy auf die Entwicklung des Menschen und vor allen Dingen des Kindes. Und in diesem kleinen Buch über quasi die Handreichung, über Digitalisierung an Schulen, wurde dann halt auch noch Folgendes erwähnt. Das Gehirn entwickelt sich bis zum ca. 21. und 22. Lebensjahr. Dabei gibt es bestimmte Zeitabschnitte, die bis dahin gewisse Entwicklungen abgeschlossen haben müssen. Und da diese, wenn sie nicht vollzogen worden sind, diese Entwicklungsabschnitte, nicht mehr nachholbar sind. Und diese Grundlagen müssen in den jungen Jahren eben angelegt werden, denn damit später komplexes Lernen und Denken möglich ist. Deswegen empfehlen Gehirnforscher immer wieder so einen kompletten Verzicht auf digitale Medien für Kinder unter 14 Jahren. Also, weil halt, wenn die Mutter ihrem Kind ein Buch vorliest und das Kind sieht die Mimik der Mutter und empfindet die Nähe, dann erzeugt das im Gehirn eine ganz andere Entwicklung, als wenn das Kind einfach nur auf ein Tablet schaut und oder irgendwie dort was präsentiert bekommt und es ist einfach nur konsumiert, also ohne dass dabei eine Interaktion mit einem Menschen stattfindet. Und deshalb bei Bill Gates und auch als Steve Jobs noch lebendig war, gab es dort für deren Kinder eben keine Computer und keine digitalen Medien. Die wissen nämlich, was es bedeutet. Genau. Bei der Beschäftigung mit dem Smartphone wird vor allem das Gehirnareal angesprochen, das für die soziale Kompetenz verantwortlich ist. Ja. Empathie kann bei der Beschäftigung mit digitalen Medien nicht erlernt werden. Dazu fehlen dann die entsprechenden Sinneseindrücke und das Miteinander mit anderen Menschen. Und ja, und das bedeutet halt, wenn wir empathische Kinder haben wollen mit emotionaler Intelligenz, die auch soziale Fähigkeiten haben, dann ist es wichtig, dass diese so lange wie möglich, solange das Gehirn sich noch in der Entwicklungsphase befindet und die Nervenbahnen und der Gerhard Hüther, das ist ja auch ein Gehirnentwicklungsneurologe, der sagt ja auch, es ist ganz wichtig, das kindliche Spiel, und das sollte analog sein, diese ganzen sozialen Fähigkeiten, die entwickeln Kinder nicht beim digitalen Spielen und auch nicht bei Rollenspielen online, sondern es ist wichtig, dass diese Kinder lernen, dass das ein realer Mensch ist. Und da ist meines Erachtens auch der Suchtmechanismus, der einsetzt. Ein Kind, das sozial gut gebunden ist und das genügend Interaktionen hat im realen Leben und das weiß, meine Eltern sind da, sie nehmen sich Zeit für mich, die sind emotional verfügbar, das ist nicht so leicht in diese Internet-Suchtmechanismen reinzubekommen. Beziehungsweise das Kind ist einfach mehr gestärkt und ist immun und braucht diese Anerkennung und von den Likes und von den sozialen Kontakten bei Facebook, wo sie alle sind, braucht ein gefestigtes Kind nicht. Ein Kind, das draußen spielt, genügend Freunde hat, mit denen es da rumtollen kann und spielen kann, das hat kein Verlangen danach, viel Zeit hinter einem Computer oder hinter einem elektronischen Gerät zu sein. Und das ist so wichtig, dass eben im realen, analogen Leben Bezugspersonen da sind. Bindungen, emotional belastbare Bindungen, wo ein Kind weiß, ah, wenn was ist, da kann ich hingehen, da ist jemand für mich da und da kann ich Themen besprechen. Und diese ganzen Sachen wie auf den Social-Media-Kanälen, wie Mobbing, das kann nur passieren, wenn ein Kind seinen Wert nicht über reale Menschen definiert, sondern über virtuelle Freundschaften. Und wenn ich aber im realen Leben einen guten Background habe und weiß, ich habe Freunde, die mich nehmen, wie ich bin, ich kann da hingehen, die verbringen Zeit mit mir, dann bekommt dieses Internet nicht so eine komplette Macht und der Suchtmechanismus kann nicht greifen. Genau, noch ein bisschen erwähne ich dann Hooked von Nir Eyal, der halt als Business Consulting für Firmen tätig war und die beraten hat, wie man denn Leute süchtig machen kann nach deren Programmen. Und ja, dieses Buch hat er halt geschrieben, um den User jetzt zu erklären, was denn so Internetfirmen eigentlich so anstellen, damit sie mehr Absatz generieren. Also eigentlich jede Firma, die Produkte also online vermarktet, möchte ja, dass mehr produziert, dass mehr gekauft wird, ja. Und also Nir Eyal sagt, dass kognitive Psychologen definieren Gewohnheiten als automatische Verhaltensweisen, die durch situationsbedingte Reize ausgelöst werden. Dinge, die wir ohne oder nur mit geringem Bewusstsein quasi ohne Vorsatz tun. Diese Produkte und Dienstleistungen, die wir gewohnheitsmäßig benutzen, verändern unseren Alltagsverhalten. Unser Alltagsverhalten. Und so wie es die Schöpfer dieser Software eben beabsichtigt. Und dadurch werden eben unsere Handlungen manipuliert. Und und dann hat er halt für sich definiert, dass es halt so eine Art Hakenzyklen gibt. Also dass diese Haken, diese Hooks, dass die halt in vier Phasen gesetzt werden, eben durch die Benutzung von bestimmter Software. Und er sagt dann halt, der erste Impuls ist halt so ein innerer oder äußerer Auslöser, Antrieb. Das heißt beispielsweise, ich sehe bei Facebook, dass ein Studienkollege Papa geworden ist und ich like das. Dann auf einmal sehe ich dann im Facebook ein Ad, also eine Werbung, die halt sagt, hier ein tolles Geschenk, hier kannst du Schnuller machen lassen mit dem Logo von eurer Universität. Und wie schön, okay, also die Handlung ist dann, ich bestelle den Schnuller für den Studienkollegen, der eben Papa geworden ist. Und genau, das zweite ist immer eine Handlung, die nach diesem ersten Impuls, nach dem Auslöser kommt. Ja, also das heißt, ich gehe hin und recherchiere oder kaufe was ein im Internet oder schaue mir ein schönes Foto an. Und erhalte dann eine, das ist der Punkt 3 bei diesem Hakenmechanismus, ich erhalte dann eine variable Belohnung. Also der Near Eyal, der vergleicht so das Internet beziehungsweise diese Applikationen wie Social Media, wie Pinterest, wie Instagram so mit einem Kühlschrank, den man aufmacht. Und in diesem Kühlschrank ist immer wieder was Neues drinnen, was quasi eine Überraschung ist. Und alles, was eben überraschend ist und halt einen Lustgewinn mit sich bringt, ist halt, erzeugt Dopamin und ist halt für das Lustzentrum förderlich, also für die Lust. Und das ist nämlich der zweite, also dieser dritte Punkt, diese variable Belohnung, die halt entsteht, wenn ich immer weiter runter scrolle und ein neues, schönes Foto sehe mit irgendwas, was mich interessiert oder aus irgendeinem Land, wo ich mal in Urlaub fahren möchte. Und also wenn dann halt ich für meinen Studienkollegen den Schnuller gekauft habe mit dem Universitätslogo und dann happy bin, dass ich das Geschenk so schnell gefunden habe, dann schaue ich mir vielleicht noch ein bisschen Fotos bei Stay Friends an oder lade selber noch ein paar hoch. Und das ist dann Phase 4 von dem Hooked-Zyklus, nämlich dass der User eine Investition macht, das heißt entweder Zeit hineingibt, irgendwas tut, dass er quasi sich mit dieser App verbindet, ja. Entweder Likes setzen oder irgendwie seine Chronik updaten, ein Filmchen uploaden. Und und diese vier Punkte, also dir quasi diese vier Hakenphasen, nennt er halt, ich wiederhole es nochmal einmal, innere oder äußere Auslöser, die einen Impuls setzen. Dann zweitens, dadurch wird eine mehr oder weniger bewusste Handlung generiert. Es entsteht oder es gibt dann eine variable Belohnung, also ein Überraschungsbonbon irgendeiner Art und Weise. Und am Ende der Aktion passiert dann noch irgendeine Investition, die ich dann bei diesen ganzen Ablauf dieser vier Phasen mache. Das heißt, ich verbringe Zeit oder wie gesagt, lade ein Filmchen hoch und und das hat er so schön definiert. Mit diesen vier Phasen kann der Mensch quasi so in das Internet hineingezogen werden. Also das heißt, in diese Social-Media-Kanäle. Er wollte eigentlich nur 5 Minuten ein Filmchen schauen und dann schwupps hat er dann doch noch nach einer Stunde den nächsten Film angeschaut und das nächste interessante oder vermeintlich interessante Filmchen sich angeschaut. Und und das ist halt, wenn ich das weiß, dass diese Konzerne damit arbeiten, dann sollte ich mir zweimal überlegen, wie lange bleibe ich im Internet, ja. Also, klar, es kann jede Menge Vorteile bringen, also auch Möglichkeiten bieten, beispielsweise noch ein paar Vorteile, ich muss ja nicht immer nur alles verteufeln, ja. Was es halt wundervoll gibt, ist beispielsweise, dass sich Regionalisierung anstreben kann. Das heißt, ich weigere mich, dass ich halt diese Großkonzerne unterstütze und kaufe dann halt lieber online bei kleinen Buchhandlungen oder da gibt es so einen Buchhandlungsfinder und dann gehe ich dann halt einfach dahin und gebe meine Postleitzahl an bei diesem Buchhandlungsfinder und schaue, welcher lokale Buchhändler ist dort, wo ich gerade bin, in meiner Nähe, dass ich halt eben dort vor Ort Geld investiere, weil die Reicheren noch reicher machen. Das macht keinen Sinn, vor allen Dingen nicht diese riesengroßen Digi-Konzerne, die halt ihre Vormachtstellung wirklich ausnutzen, damit sie halt noch mehr User generieren, noch mehr Leute dort ins Netz rein verlocken, dass sie da noch mehr Zeit verbringen. Also deshalb, ja, genau, also wirklich schauen, wieder regional handeln und ja, auch beispielsweise generalüberholte IT-Geräte kaufen. Und beispielsweise meinen Monitor, da habe ich halt wirklich drauf geschaut. Ich wollte einen haben, der weniger als 20 Watt braucht oder so wenig wie möglich. Und den habe ich mir dann bei greenpanda.de geholt. Ja, wichtig ist auch Fair Fashion unterstützen. Also schauen oder auch bei fairen Online-Plattformen wie Fairmondo und ja, Secondhand-Kleider, ganz, ganz wichtig. Also kleiderkreisel.de. Also Open-Source-Software nutzen, Linux-Betriebssysteme, falls möglich, aber auch Open-Access-Bücher lesen. Also es gibt durch das Internet schon viele Möglichkeiten, wo sich bewusste Menschen, die halt wissen, wie manipuliert wird im Internet, wenn die aber bewusst sind und halt einfach wissen, okay, ich setze es zum Segen, also zum Wohle aller ein, dass die Leute auch informiert werden und beispielsweise die heutigen Mainstream-Medien, die geben einen schon Informationen, aber sie lassen halt ein paar Vergleichswerte weg. Und deshalb ist es dann sehr einseitig. Und wenn ich wirklich komplette Informationen haben will, dann heißt es schon, dass ich dann wirklich mal tiefer ins Internet reinschaue. Und da ist dann halt als alternative Messenger dann halt Telegram empfehlenswert, weil dort werden dann auch mal Nachrichten aus einer 180-Grad-Perspektive erwähnt und nicht immer nur Panik gemacht oder Angst geschürt, weil es ist klar, die Menschen, die Angst schüren wollen, die wollen manipulieren. Die Menschen, die halt sagen, hier gehen die Eigenverantwortung, werde vor allen Dingen politisch aktiv, werde kommunal aktiv, weil die Lösung liegt in kommunalen Verantwortlichkeiten, dass ich in meiner Umgebung halt hingehe und aktiv werde und schaue, was wird in meiner Umwelt errichtet? Wird da wieder neue Sendemasten hingebaut? Und wo wird man informiert? Und wenn ich nicht von dem Mobilfunkbetreiber informiert werde und auch nicht von der Stadt oder von dem Verantwortlichen der Stadt, der für die Lizenzierung der Mobilfunkmasten verantwortlich ist, dann ist es wichtig, dass ich dann selber das anfrage und das verlange und auch ein Netzwerk bilde. Also eigenverantwortliche Bürger sind das A und O für eine nachhaltige Digitalisierung, weil wenn Digitalisierung ohne Bewusstsein genutzt wird, dann tun die ganzen großen Firmen es so einstellen, dass wir zwar diese Geräte, die weniger Strom verbrauchen, aber immer mehr Features haben, also immer mehr Leistungen bringen, dass wir diese Extraleistungen dann immer mehr konsumieren und dass somit der anvisierte Stromspareffekt quasi durch den Rebound-Effekt wieder zunichte gemacht wurde. Und das ist meines Erachtens ja die große Herausforderung in der heutigen Zeit, dass jeder mal hinterfragt, was passiert da. Und vor allen Dingen die Entwicklung in den Schulen sollte thematisiert werden. Und ja, und wirklich hinterfragt werden, was für Nebenwirkungen gibt es auch durch die Digitalisierung. Es ist nicht einfach nur ein tolles Bonbon ohne Nebenwirkungen. Also da sagt normalerweise bei allem, was auf dieser Welt passiert, gibt's immer so, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Aber hier sollte halt auch mal informiert werden, was denn mit der Digitalisierung auch an Nebenwirkungen eben kommen kann. Und gerade was halt die Entwicklung der Kinder angeht, sollte halt wirklich dran gedacht werden, dass, ja, manche Leute sagen, dass, genau, also beispielsweise in diesem kleinen Handout Digitalisierung an Schulen, heißt es, dass 79% der 1- bis 17-Jährigen im Schnitt täglich mindestens 3 Stunden einem technischen Gerät ausgeliefert sind, das einen Suchtfaktor von Heroin besitzt. Also, also technische Geräte, die einen Suchtfaktor von Heroin besitzen. Hier gilt es kritisch zu hinterfragen, ob das Smartphone wirklich das richtige Mittel ist, ein fester Bestandteil digitaler Pädagogik zu werden. Und und deshalb sollte die Frage gestellt werden, wie können wir Kinder vor dem Suchtfaktor effektiv schützen, beziehungsweise ab wann sollten wir die Jugendlichen mit einem sinnvollen Umgang mit den digitalen Medien quasi, wie sollten wir die Jugendlichen dahin bringen, dass sie so einen sinnvollen Umgang mit digitalen Medien haben. Ja, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und es gibt Führerscheine für Autos, also vor 18, ja, bevor ich 18 bin, kann ich kein Auto fahren. Und ich meine, ich bin kein Mensch, der sich daran erfreut, wenn immer mehr Regeln und Gesetze erlassen werden. Es sollte Einsicht wichtig sein und die Einsicht sollte einen dahin bringen, dass ich was tue oder nicht tue. Und von daher gesehen ist da in dem Sinne es wichtig, dass ein jeder sich hinterfragt, was kann ich meinem Kind Gutes tun, und nämlich das ist die soziale Interaktion mit realen Menschen. Und das so lange, wie es geht. Also so wenig Digitalisierung an Schulen wie möglich. Und das eben erst ab einem Alter, wo die Persönlichkeit schon relativ stabil ist. Also würde ich dann, meine Idee wäre auch bevor ein Kind 14 ist, sollte es halt eben nicht diesen Medien ausgesetzt werden. Vielleicht homöopathisch dosiert. Es ist schon gut, dass die Kinder auch lernen, dass es das gibt, und alles, was in dem Sinne verboten ist, erregt ja noch mehr Aufmerksamkeit. Also verbieten ist nicht die Lösung. Es ist wichtig, dass alternative Möglichkeiten gegeben werden dem Kind. Dass es in dem Sinne durch alternative Aktivitäten, die es in der realen Welt tut, so erfüllt ist, dass es gar nicht daran denkt, dass es online sein möchte. Und da sehe ich dann halt auch die Sache, dass wirklich nur Kinder, die emotional nicht richtig in einen sozialen Kontext eingebunden sind, dass die eigentlich besonders sensibel sind für Internetsüchte. Genau, so, jetzt komme ich langsam Richtung Ende. Also nochmal, heute in der Sendung war das Werk Was Bits und Bäume verbindet, Digitalisierung nachhaltig gestalten vom Ökom Verlag. Ja, genau. Und wer möchte, morgen werde ich dann das Ganze auch verlinken auf der Homepage von Radio Überhaltung. Ansonsten, ja, wünsche ich euch viel Erfolg bei einer gesunden digitalen Nutzung von den digitalen Medien, weil es gibt ja auch wirklich gute Sachen, also Sachen, die halt wirklich Sinn ergeben, also auch Freude machen, und es sollte nicht alles verteufelt werden, aber bewusst hinterfragt werden. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis dann.